dass man nicht mehr so dazugehört wie sonst, das ist ja nicht zu leugnen. Und das ist auch okay. Also sagen wir so, ich vertrete ja ab und an noch meinen hochgeschätzten Nachfolger Christoph Siemes. Habe ich auch neulich wieder gemacht. Da gab es die Schwierigkeit, dass ein neues Redaktionssystem eingeführt worden ist, mit dem einige fremdeln und ich auch fremdelte. Und da habe ich so gedacht, hinterher, das kann ganz schön anstrengend werden, dran zu bleiben und so weiter. Und da war ich dann hinterher auch froh, dass ich es wieder lassen konnte.
Hallo, hier ist Pia von Openry und eine neue MIMA-Folge OMR Media. Meine Mutter ist back, für alle, die das jetzt irritiert, weil sie die letzten beiden MIMA-Folgen nicht gehört haben. Meine Mutter tritt hier regelmäßig auf, das letzte Mal vor circa 8 Wochen. Was qualifiziert sie für Interviews in diesem Podcast, in dem sonst nur Power-People aus der Publisher-Welt ans Mikro dürfen? Well, meine Mutter ist eine Power-Lady aus der Publisher-Welt, allerdings ein frisch pensioniertes Oldie-Exemplar. Und hier unterhalten wir uns regelmäßig über alle möglichen Symptome angelegt und Gegebenheiten aus der Verlags- und Familien- bzw. Mutter-Tochter-Welt. Und dieses Mal ging es vor allem um den neuen Job meiner Mutter. Nämlich ist sie seit einem Jahr Rentnerin, aber eine Busy-Rentnerin, die gerade ein neues Buch schreibt, Reportagen macht, Redaktionsschichten übernimmt etc. etc. Also alles in allem so gar nicht dem klassischen Bild einer hübschen Pensionierung entspricht. Was ist da los, habe ich mich gefragt. Das Phänomen finde ich nämlich echt interessant. Meine Mutter ist freshe 66. Da fängt bei gesunden Exemplaren der Schöpfung das Leben tatsächlich irgendwie an. Oder da fängt zumindest für viele nochmal eine neue berufliche Ära an. Ich habe mal nachgeschaut. Elizabeth Warren, demokratische Präsidentschaftskandidatin, ist 70. Hillary Clinton ist 72. Und es gibt diverse andere Beispiele von Menschen, die nochmal karrieristisch richtig nachladen in dieser Lebensphase. Warum? Was treibt denn da an? Etc. etc. Darüber haben wir geredet. Mima hat auch noch 1-2 weitere Anekdoten aus der Mad Men-artigen Verlagswelt der goldenen 80er und 90er zum Besten gegeben. Und wir haben auch darüber geredet, wie man so zu dem wird, was man ist, an meinem höchstpersönlichen Beispiel. Und irgendwo in der Mitte der Folge gibt es ein kleines Easter Egg, beziehungsweise eine Ansage für eine Aktion, die wir uns überlegt haben. Stay tuned und viel Spaß mit dieser Folge. Niemand, in unserer ersten Folge haben wir über die Dekadenzen gesprochen, die früher in Redaktionen üblich waren. Und daraufhin hast du von einigen Kolleginnen weitere Geschichten erzählt bekommen und ich fand die saugut. Kannst du uns warm machen mit einer von diesen Geschichten?
Ja, tatsächlich war es so, dass ich zusammengesessen habe an einem Abend in Hamburg mit meinen guten Freunden aus der Zeit der Hamburger Journalistenschule und da kam tatsächlich eine Schote auf den Tisch, die ich unglaublich fand. Also wir stellen uns vor, die Geschichte spielt in der Redaktion des Stern. Der Stern saß damals am Alsterufer, noch längst nicht am Baumwall, sondern in diesem merkwürdigen gestaffelten Bürogebäude, Redaktionsgebäude, genannt der Affenfelsen. Und es ist ein Abend in der Bildredaktion. Alle Kollegen wollen
also nicht in der Bildredaktion, sondern in der Fotoredaktion.
Bildredaktion des Stern, ja. Sozusagen. So, alle wollen gerade nach Hause gehen, aber da kommt ein Anruf aus der Chefetage und es heißt, bitte eine dringende Kuriersendung aus Moskau werde erwartet und einer der Kollegen müsse unbedingt da bleiben und diese Sendung in Empfang nehmen. Es handelt sich um eine ganz bedeutende Sendung eben aus Moskau. Und die Kollegen rätseln sofort, was könnte denn das sein? Fotos, wir haben doch gar nicht mitbekommen. Wird irgendein aktuelles Thema aus Moskau noch ins Blatt gehoben auf die Schnelle? Oder, weiß nicht, ist Brezhnev zurückgetreten? Es spielt ja, wie gesagt, zurzeit noch der intakten Sowjetunion. Also große Ratlosigkeit, aber niemand weiß Bescheid. Einer wird ausgelost, der muss warten. Und das dauert.
Und man dachte, es sei irgendwie was, irgendwas so Investigativmaterial.
Ja, aber man hätte auch gedacht, womöglich ist es irgendein Material von Dissidenten, ja, irgendwie. Also was Hochgeheimes, jedenfalls Bedeutendes.
Ja.
Auf jeden Fall Bedeutendes. Na, und der Abend wird lang und länger, es dauert. Tatsächlich trifft die Sendung gegen 23 Uhr ein. Und der Inhalt sind keine Fotos, auch keine geheimen Dokumente, keine Mitschrift von Dissidenten. Es ist eine große, silberne, blaue Dose Kaviar.
Für den Chefredakteur.
Empfänger, der Chefredakteur. Wir nennen diesen Chefredakteur jetzt nicht bei Namen, Friede seiner Asche. Aber ich muss sagen, das ist eine unglaubliche Geschichte, mit welcher Hutzpe wirklich, also private Bequemlichkeiten da auf Kollegenschultern abgeladen werden. Es ist auch für mich ein Beispiel für dieses unfassbare hedonistische Sendungsbewusstsein dieser Herrschaften.
Und, aber das fand man auch da schon damals schon crazy, oder?
Natürlich, sonst hätte diese Geschichte ja nicht überlebt. Ja, also es ist jetzt über 30 Jahre her.
Hast du noch so eine Geschichte?
Eine Geschichte war noch bei einem Abschied sozusagen. Hatte eine Kollegin sich ausgedacht, wie könnte ich es schaffen, dass sich die Chefredaktion auch wirklich beteiligt, dass sie auftaucht bei diesem Abschiedsfest. Und daraufhin hatte sie sich gedacht, mit Speck fängt man Mäuse und hatte Models gebucht, die als Playboy-Häschen auftraten. Und
Es ist entweder total souverän von ihr oder
ja,
ist
das
es
war total souverän, weil sie genau wusste, wenn ihr, das heißt, es kommen Bunnies und die verteilen hier kleinen Shampoos und Häppchen, dann kommt die geschlossene Chefredaktion.
Sie selber hatte aber den
sie selber war sehr aufgeklärt und wollte überhaupt nicht selber als Bunny auftreten.
Und es hat funktioniert.
Es hat genauso funktioniert, wie sie sich das vorher zurechtgelegt
hat. In welcher Redaktion war das?
Auch im Stern natürlich.
Das ist crazy. Wieso natürlich? Hatten die so einen extremen Ruf in die Richtung?
Ja, sie hatten schon den Ruf, einerseits sozusagen ein besonderes Sendungsbewusstsein zu haben als aufgeklärtes, linksliberales, politisches Magazin. Und andererseits aber auch schon sozusagen, wir wissen, wie man gut lebt hier. Mhm. Also da gab es auch, ich kann die wirklich gar nicht alle nacherzählen, aber
Noch eine.
Es war absolut selbstverständlich, dass man Business flog.
Ja, okay.
Ja, gut. Aber ein junger Kollege, dem war das absolut peinlich irgendwie. Er sagte, das kann ich doch nicht machen, kann doch hier nicht Business fliegen. Es liegt überhaupt keine Zeit, keine Eile vor. Also ob ich jetzt sozusagen mittags um 13 Uhr oder um 17 Uhr in New York lande und so weiter und ausgeruht bin oder nicht, vollkommen egal. Der musste sich anschnauzen lassen von einem älteren Fotografen. Er würde hier die Preise verderben, wenn er sich weigere, Business Class zu fliegen.
Ja. Also es ist für mich ich bin einmal aus Versehen von Aeroflot, einer russischen Airline, abgegradet worden. Es war nicht absichtlich und das war mein einziges Mal Business Class in meinem Leben. Und es ist tatsächlich für mich so ein Punkt, wo ich denke, ich könnte mich doch nochmal irgendwann anstellen lassen. Da regelmäßiger
ja, darauf warte ich, ja.
Weil ich werde immer selber dafür zu geizig sein. Das ist ein krasser Unterschied.
Sehr großer Unterschied.
Gab es einen dollen Einschnitt, wo die Kaviar-Mentalität zu Ende ging? Jetzt nicht beim Stern, sondern Branchen.
Was? Ja, ich würde schon sagen, nach 9-11, als plötzlich doch in allen Printmedien die Anzeigen so runtergingen.
Ja. Kannst du noch mal erklären, warum 9-11 einen Einbruch der Anzeigenerlöse bedeutet hat?
Ich glaube, dass in dem Moment sofort klar war, dass hier eine Rezession drohte und dass die wirtschaftlichen Kerndaten alle nach unten zeigten, dass die Zukunft vor allen Dingen auch der amerikanischen Wirtschaft vollkommen unklar war. Und das hat sofort durchgeschlagen. Auf die Börsen, auf die Märkte, auf die Investitionen aller Art.
Das ist ja ein Spiel.
Es war verzögert. Es ging der volle Durchschlag, wollte ich mal sagen, war 2002. Und da gab es dann auch die erste große Entlassungswelle bei der FAZ.
Aber FAZ ist ja jetzt nicht. Also,
war FAZ. Da habe ich es miterlebt. Ja, klar. Deswegen ist es mir da so vor Augen.
Ja. Mima, ich würde mit dir gerne über die Rente sprechen. Du bist ja Rentnerin.
Ja.
Du warst 40 Jahre lang angestellt. Aber eigentlich kommt es mir so vor, als hattest du nur den Job gewechselt. Also du bist busy, 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 schreibst ein Buch, schreibst Artikel. Und hast du dir das so vorgestellt?
Nein, habe ich mir nicht vorgestellt. Ich habe ja neulich mal ein Tagebuch meines Abschieds geschrieben und der Tenor war, jetzt beginnt etwas vollkommen Neues. Illusionslos dem Ende entgegen, glaube ich, stand da mal irgendwie drin.
So kommst du mir nicht vor.
Es war aber nicht schlecht, dass ich es mir vor Augen geführt habe, dass es so sein kann.
Ja.
Vielleicht muss man mal vorausschicken, die heutige Rentnergeneration, um mal so ein bisschen wegzugehen von dem rein subjektiv-individuellen, Also die heutige Rentnergeneration ist ja 10 Jahre jünger im Grunde als das biologische Alter sagt. Und das führt natürlich
zu 10 Jahre jünger als das biologische, also du bist
ich bin 65, ja. Aber ich würde mal sagen, sozusagen von der Fitness und so weiter.
55.
Ja. Ne? Würde ich eher sagen.
Und da, aber du gehst ja auch nicht alleine. Fitte.
Ganz schwieriges Thema, mein Fitnessstudio hat
geschlossen. Ja, es war großer
Schicksalsschlag.
Da bin ich über Wochen in jedem Sonntagstelefonat, musste das nochmal besprochen werden, dass Michaela jetzt aber Gott sei Dank ein Alternativtraining anbietet.
Aber das reicht mir nicht einmal in der Woche.
Und dann der Ladies-Zirkel, die sind zu schlecht für dich, weil du so übertrainiert bist.
Nein, sie sind nicht so schlecht, sie haben einfach einen anderen Stil. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich bin froh, dass ich als Unio-Vertriebene eine Auffangstation gefunden habe.
Das hat sich zum Beispiel schon verändert, würde ich sagen, dass diese Ereignisse in deinem Leben deutlich größeren Stellenwert.
Ja, woran liegt das? Natürlich möchte ich auch fit bleiben, aber die Grundherausforderung ist einfach, dass du diesen Lebensabschnitt neu definierst. Und wenn man wie ich für Kreuzfahrten nicht geeignet ist, dann heißt das, mach deine Arbeit, mach das, was du kannst. Nur in etwas neuen Zusammenhängen. Interessant, da habe ich auch irgendwie beobachtet, was hat sich eigentlich geändert? Bisher ist es ja so, wenn du mal zurückblickst in dein Leben, jeder Abschnitt, der irgendwie zu Ende ging, war ja, mündete in etwas Besserem. Das fand ich irre interessant. Jeder Abschnitt, der abgeschlossen war. Ja, du hast zum Beispiel die Schule beendet, dann kommt was Tolleres, nämlich das Studium. Du hast das Studium beendet, dann kommt was Tolleres, nämlich ein Job. Dann kommt der nächste tolle Job. Also immer hast du den Eindruck, du hast dich gewissermaßen hochgeschraubt in eine intelligentere oder anspruchsvollere oder interessantere Lebensphase. Und das ist plötzlich vorbei.
Ich habe das so empfunden, dass ich sozusagen mit zunehmender Reife sicherer wurde einfach auch. Ich finde auch, es wird immer besser.
Ja, also ich möchte nicht nochmal 19 oder 20
sein. Auf gar keinen Fall.
Nein, ganz schlimm.
Tat ich dir leid, als ich 19, 20 war?
Nee, du tatst mir eher leid, so als du 16, 17 warst, weil ich den Eindruck hatte, da warst du sehr, sehr verunsichert, wohin es gehen sollte. So, da war dir nicht ganz klar, sozusagen, willst du mitmachen mit den Mädchen, die vor allen Dingen in erster Linie schick sein wollen, und deine Interessen waren noch nicht so klar definiert.
Mhm.
Ja, aber mit 19, ich meine, in dem Moment, wo du aus Namibia wiederkamst, war es eigentlich klar.
War was klar?
War klar sozusagen, was du wolltest. Du warst dir darüber klar geworden, dass du Philosophie studieren wolltest. Und dann habe ich eigentlich sofort gedacht, sie hat ihren Weg gefunden.
Wirklich?
Ja.
Ich weiß aber noch, als ich dich angerufen habe, da war ich aber noch in St. Blasien, noch nicht in so einem halben Jahr soziales Ding in Namibia. Ich war in St. Blasien und da hatte ich mir schon überlegt, also ich war noch im Internat, lag auf dem Bett, hatte ich angerufen, Mima, ich habe mir überlegt, ich möchte Philosophie studieren. Und du meintest als allererstes, möchtest du denen kein Geld verdienen?
Pfui, ich schäme mich für diese Antwort.
Ja, vielleicht.
Ja, aber ich weiß, woher das kam. Ich hatte gedacht, ich muss dir auch vermitteln, dass wirtschaftliche Unabhängigkeit etwas ist, wofür man sich anstrengen sollte.
Mhm.
Einen Beruf zu haben, von dem man leben kann, das finde ich enorm wichtig.
Ich steuere auf die Taxifahrerkarriere zu, ohne Führerschein, den ich noch nicht mal habe, immer noch nicht.
Ja, eben, siehst du, diese Version ist dir schon mal verschlossen. Darf ich mir noch ein bisschen Tee nehmen? So, aber wir waren bei der Herausforderung, den dritten Lebensabschnitt zu gestalten.
Der dritte ist sozusagen erste Schule, zweiter ist Arbeit.
Ja.
Und dritter ist Rente.
Ja. Ist das so? Ist das so? Oder ist das schon der vierte? Ich komme nicht mit.
Du bist ja jedenfalls in einem neuen Lebensabschnitt.
Genau. So. Und da finde ich natürlich irgendwie, du hast plötzlich einen Freiraum, den du gestalten kannst. Und dann kann man natürlich froh sein, wenn man noch gefragt ist, ne? Wenn man das sozusagen nochmal einbringen kann, was man bisher offensichtlich nicht ganz schlecht gemacht hat. Aber es ist natürlich so, das, was man tun will und das bisschen, was man tun muss, das muss man in ein System, in eine Struktur fassen. Und das ist sicher eine Herausforderung. Ich habe viel zu tun, das stimmt. Aber das kommt natürlich auch dadurch, dass ich jetzt auch Ehefrau bin. Ehefrau und Hausfrau. Und ja, Das kostet Zeit.
Ja, naja, du bist halt sozusagen pflegende, ja. Pflegende Ehefrau.
Pflegende Ehefrau, das ist ganz schön aufwendig.
Ne? Aber das, ja, das ist nochmal eine eigene Kategorie, würde ich sagen.
Ja.
Und glaubst du, wenn du jetzt, wenn du eine hochhaushohe Rente hättest und Geld gar keine Rolex mehr spielen würde, würdest du dann trotzdem Buch schreiben, würdest du trotzdem Artikel schreiben, würdest du trotzdem weitermachen, so wie du es tust?
Ja, ja ich glaube, oder? Ja. Ich glaube weil diese Gefahr, die du siehst, dass dein Köpfchen irgendwie nicht mehr beschäftigt ist und einschläft und dass du gewissermaßen in satter Bequemlichkeit dich zurücklehnst und auf dem Sofa liegst und Pralinen isst, das ist ja eine ganz furchtbare Vorstellung. Das ist schon interessant, dass ich mich auch beobachte. Kleines Beispiel, gestern zum Beispiel war ich fest davon überzeugt, dass ich mit Fahrradhelm irgendwo hingefahren war, hatte irgendwie einen Termin, komme raus aus dem Laden, denke, wo ist denn mein Fahrradhelm, der muss doch hier geblieben sein. Ich hatte ihn aber überhaupt nicht aufgesetzt. Das sind Dinge, die mich total irritieren.
Ja, das verstehe ich, aber niemals was so einen Moment habe ich einmal am Tag.
Nein. Das habe ich früher nicht gehabt. Und meine These ist, in dem Moment, wo du deine feste Struktur verlässt und wo du nicht mehr sozusagen verantwortlich bist dafür, dass etwas klappt, dass etwas funktioniert, lässt du dich gehen und dann passieren solche Dinge. Das ist ganz furchtbar.
Du meintest einmal zu mir, als ich dich gefragt habe, wie geht's dir, das war so 3 Monate nach Verrentung. Und da meintest du, du fühlst dich so reduziert. Und ich wusste so ein bisschen, glaube ich, was du meinst, weil du so in der Redaktion so eingebettet warst.
Es war natürlich auch so, alleine, dass in einer Wochenzeitung jeder Tag eine bestimmte Aufgabenstruktur hat. Streib dich ja voran, du brauchst ja gar nicht zu entscheiden.
Deswegen bist du fitnessstudioabhängig geworden.
Wahrscheinlich, genau. Sehr gut möglich, dass mir das so gefehlt hat, dass ich jetzt bestimmte Kurse...
Montag Pilates, Dienstag Yoga.
Ganz schön. Nee,
es ist ja gut. Du siehst auch fitter aus than ever.
Ach ja? Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich vom Sauerstoff. Sauerstoff ist übrigens ein großes Thema für das alte Hirn. Braucht mehr Sauerstoff. Ja, ganz klar.
Fühlst du dich, könntest du dir retrospektiv, also jetzt vorstellen, schon viel früher in die Selbstständigkeit gewechselt zu haben? Also denkst du,
es ist natürlich schön, noch gefragt zu werden. Ja, also sozusagen, wenn ein Anruf kommt und sagt, magst du nicht dieses Thema, wir haben uns überlegt, das wäre doch was für dich und hast du nicht Lust dazu? Das ist natürlich ganz toll. Gefragt zu werden, schmeichelt der Eitelkeit. Aber es ist auch irgendwie, es tut ganz gut, sich manchmal daran zu erinnern, dass diese Gewissheit, ich bin fit, ich kann arbeiten, ich genieße auch meine Wahlmöglichkeiten, dass das damit zu tun hat, dass ich gesund bin, ja, und das kann sich auch schnell ändern. Aber deine Frage war ja, die Möglichkeit, wäre ich vielleicht früher gerne in Rente gegangen?
Ja. Nee. Nicht in Rente, in die Selbstständigkeit.
In die Selbstständigkeit.
Das ist ein sehr anderes Mima. Ich bin noch nicht in Rente.
Du bist selbstständig, bewundere ich sehr. Ich habe, glaube ich, immer auch Ich glaube, ich hatte so etwas wie eine Angestelltenmentalität. Ich habe mich immer wohlgefühlt in dieser Struktur. Und die Idee, dann irgendwann auch mal kämpfen zu müssen um Aufträge, ja, oder auch auszuhalten, dass sie womöglich nicht mehr kommen, finde ich ziemlich unangenehm.
Ich glaube auch aus Arbeitgeberperspektive, glaube ich, du warst die perfekte Mitarbeiterin. Also ich verstehe vollkommen, warum alle deine Chefs da an dir gehangen haben. Total loyal.
Doch, nicht alle.
Also
die meisten, sagen wir so.
Genau, also ja. Total loyal, gewissenhaft, kreativ, lösungsorientiert, riesiges Verantwortungsgefühl, total diskret. Auch irgendwelchen Extravaganzen deiner Chefs.
Geht mir ja runter wie Öl.
Du verbreitest gute Stimmung und Team, du bist Ansprechpartnerin für viele. Das ist wirklich das, was man sich wünscht. Also ich würde dich sofort einstellen bei uns.
Oh, wie toll. Aber weißt du was, das hat mit dem Umfeld zu tun, weil das doch interessante Menschen sind einfach, die was in der Birne haben und die irgendwie was zu sagen haben, die interessante Erlebnisse mitzuteilen haben. Ich glaube,
dein Arbeitsethos wäre auch sonst so gewesen, wenn das nicht so ein Premium-Umfeld gewesen wäre.
Aber jedenfalls hat mir, und das ist interessant, dass ich, glaube ich, tatsächlich immer eine gute Teamarbeiterin war. Und neulich habe ich mich mit dem Kollegen Rainer Hank darüber unterhalten, der ja gleichzeitig in Rente gegangen ist und der auch gesagt hat, das ist etwas, was ihm fehlt, dieser Austausch mit den Kollegen. Das ist eben doch was anderes, wenn du zu Hause in deinem kleinen Stübchen sitzt und an deine eigene Nase entlang denkst und den Text rechts rumdrehst, links rumdrehst und sagst, oh, heute läuft's aber nicht. Das ist was ganz anderes, als wenn du weißt, im Nachbarzimmer nebenan sitzt jemand, der hat auch gerade irgendwie...
Fühlst du dich abgehängter, seit du nicht mehr von diesen Kollegen und Themen umgeben bist?
Nee, abgehängt klingt mir zu depressiv. Aber sagen wir mal so, dass man nicht mehr so dazugehört wie sonst, das ist ja nicht zu leugnen.
Nee.
Und das ist auch okay. Also sagen wir so, ich würde ungerne... oder anders, ich vertrete ja ab und an noch meinen hochgeschätzten Nachfolger Christoph Siemes, habe ich auch neulich wieder gemacht. Da gab es die Schwierigkeit, dass ein neues Redaktionssystem eingeführt worden ist, mit dem einige fremdeln und ich auch fremdelte. Und da habe ich so gedacht, hinterher, das kann ganz schön anstrengend werden, die Pace zu halten, ja, dran zu bleiben und so weiter. Und da war ich dann hinterher auch froh, dass ich es wieder lassen konnte. Aber generell...
Weil es so anstrengend war, sich
da... Ja, weil ich richtig kämpfen musste, auch um mit diesem System klar zu werden. Und mein Programm, was mir eigentlich ja leicht fällt und was ich immer gerne gemacht habe, aber durch diese kleine Zusatzherausforderung tatsächlich auch anspruchsvoller war.
Ja.
So, kleine Unterbrechung und wie angekündigt, ein Special Thing, beziehungsweise eine Sache, eine Aktion, die wir uns überlegt haben. Nämlich bekomme ich unglaublich viel Feedback auf diese Gespräche mit meiner Mutter. Häufig fallen da folgende Sätze. Kannst du deine Mutter mal bitte fragen, was sie zu XY denkt oder ihr sagt das, lalalala. Oder ich würde so gerne mal mit euch beiden zusammensitzen. So, und eins zu eins zusammengezählt haben wir uns überlegt, wir wollen gerne mit euch zusammensitzen und Abendessen. Also, diejenigen, die das hören und vielleicht schon mal gedacht haben, sie säßen gerade gerne dabei, bekommen hiermit die exklusive Gelegenheit. Ein Dinner mit circa 10 Leuten in Berlin, voraussichtlich an einem Donnerstag Mitte Januar. Und wenn ihr daran interessiert seid und dabei sein möchtet, gerne, dann schickt mir gerne eine E-Mail an peer@opinry.com, Betreff Abendbrot mit Mima. Ich wiederhole, wenn ihr zum exklusiven Dinner Mima und mir kommen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail peer@opinry.com, Betreff Abendbrot mit Mima. Und Opinry schreibt man O-P-I-N-A-R-Y, sollte man eh kennen. Es gilt First Come, First Serve. Ich wähle die ersten 10 E-Mail-Schreiber aus und gebe das genaue Datum bekannt. Wir freuen uns sehr drauf. Jetzt weiter mit der Folge.
Und wenn dir jetzt junge Kollegen sagen, eine junge Kollegin sagen würde, sie wolle kündigen und sich selbstständig machen, also einfach als freie Redakteurin arbeiten, was wäre da deine Reaktion oder dein Impuls?
Zweierlei. Einerseits kann ich nicht richtig abschätzen, wie die Medienwelt heute tickt. Ich glaube, was immer richtig ist, du brauchst ein Netzwerk, du brauchst feste Auftraggeber, bevor du einen solchen Schritt machst. Also es ist tollkühn zu sagen, ich gehe raus und probiere es mal. So kann es nichts werden, glaube ich. Und letztlich würde ich hier, glaube ich, Mut machen. Ja. Weil ich denke auch, die Situation in den Redaktionen wird nicht gemütlicher. Es ist heute härter in den Redaktionen. Es ist schneller, sehr viel schneller geworden und auch ein Stück rücksichtsloser.
Rücksichtsloser,
ja. Weil, darüber sprachen wir ja neulich schon mal, glaube ich, nicht im Rahmen dieses Podcasts, aber sage mal, die Zahlen eine ganz andere Rolle spielen.
Performance.
Ja. Es ist nicht mehr so, oh, lass uns mal was ausprobieren, mal sehen, ob es klappt oder so, sondern es ist schon sozusagen, der erste Schuss muss sitzen. So kommt es mir immer mehr vor.
Aber ich war neulich mit Cornelius bei euch bei einer Blattkritik, bei einer Blattkritik.
Ruhig bei uns, ja. Nett.
Bei dem Ex-Euch, bei einer Blattkritik.
Ja.
Das war, ich glaube, 1,5 Stunden oder sowas. Und da wurde einerseits haben wir Außenperspektive auf die neue Ausgabe abgegeben.
Hatte ein gutes Echo, bin ich mehrfach drauf angesprochen worden, ohne dass ich es ohne dass ich es angeschubst habe und dachte, wie waren denn meine Kinder?
Soll ich dir noch einen kurzen Schwank dazu erzählen, bevor wir zur Performance dazu kommen?
Ja, ja.
Wir mussten morgens sehr früh los und ich habe mir einfach irgendein Hemd aus dem Wäschekorb genommen. Und ich habe es auf dem Weg gemerkt, dass irgendwas riecht komisch. Und ich habe einfach, es war krass heiß und es hat auch gestunken. Und ich saß da die ganze Zeit und habe mit 3/4 meines Gehirns während dieser Blattkritik gedacht, bitte denken die alle, sei Cornelius der Mief. Nicht ich. Und es wird naheliegen.
So viel zur Geschwister-Solidarität. Und du saßt neben Moritz Müller-Wirth und neben Giovanni Di Lorenzo.
Ja.
Meine Güte.
Vielleicht kannst du
gut, dass ich nicht dabei war. Ja, stell dir vor, ich wäre dabei gewesen. Wie peinlich mir das gewesen wäre. Die Mutter ist schuld, dass das Kind nicht saubere Wäsche anzieht.
Aber Performance zur Blattkritik, da wurde sozusagen 1,5 Stunden zusammengesessen, auf die letzte Ausgabe geguckt, die neue Ausgabe geplant und es ist keine einzige Zahl gefallen. Es wurde, war alles sozusagen, so pathetisch gesagt, dem journalistischen Auftrag verpflichtet, nicht irgendeiner Performance.
Also vielleicht ist dieses Forum nicht typisch dafür. Sonst läuft das doch schon ein bisschen anders auch mit der Zeit.
Mhm.
Ich finde, das ist ja auch normal. Es ist überall so. Diese Branche hat zu kämpfen und da gibt es keine geschützten Räume mehr.
Also ich würde aber nicht sagen, dass ein Raum ungeschützt ist, wenn er mit Zahlen gefüttert ist und mit Daten.
Ich meine nur sozusagen im Vergleich zu früher, zu den vorhin schon mal angesprochenen goldenen Zeiten, ja, wo es irgendwie überhaupt nicht drauf ankam, ob du für die Geschichte 2 oder 5 Wochen brauchtest und wo auch die Auflagen kriegten allenfalls die Auflagenhöhe oder ein Abfall kriegten allenfalls Ressortleiter mitgeteilt, sonst wusste das niemand.
Glaubst du, es bremst die Kreativität, wenn man sich an Performance orientiert und weiß, irgendwie ich muss x Abos generieren?
Würde ich jetzt mir nicht zumuten, würde ich mir nicht anmaßen, das für jeden Kollegen zu behaupten, für einige womöglich, für die meisten kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Kreativität einengt oder behindert. Nein. Aber es kann ja nicht schaden, sich ab und an klarzumachen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man am Monatsende hier einen Gehaltscheck bekommt.
Könntest du dir im Rückblick eine andere Karriere vorstellen, gehabt zu haben als, oder was wäre eine Alternativkarriere für dich gewesen?
Im Laufe der Jahre habe ich entdeckt, ich hätte doch sehr gerne auch Medizin studiert.
Ja?
Ja, ja. Ich war ja gar nicht so doof in Naturwissenschaften. Mich hat immer geärgert, dass ihr so einen schlechten Unterricht hattet in Biologie und Chemie.
Der war gar nicht so schlecht, ich glaube.
Aber du hattest null Interesse. Jedenfalls hat er nicht.
Ja, ich glaube, daran merkt
er. Nein. Ein Lehrer, der seinen Stoff gut präsentiert, der schafft auch Desinteressierte einzufangen. Und das hat bei euch nicht geklappt, bei beiden nicht geklappt. Aber wäre ich gar nicht dumm gewesen als Medizinerin. Dein Vater sagte immer, ich wäre auch eine gute Juristin geworden. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht so. Also da sehe ich mich jedenfalls weniger als eine gute Allgemeinärztin wäre ich bestimmt geworden, ja. Aber ehrlich gesagt, so ein Leben von hinten aufzurollen, halte ich nicht für sinnvoll. Es gibt ja so Menschen, die sind unzufrieden, die sagen, das und das ist schiefgelaufen in meinem Lebensweg und hätte ich mich an der Stelle anders entschieden, dann wäre alles viel besser geworden für mich. Also da muss ich sagen, habe ich Glück. Das denke ich nicht. Es gibt übrigens ein tolles Theaterstück von Max Frisch. Biografie, ein Spiel. Ich habe immer nicht verstanden, warum das so selten auf der Bühne zu sehen ist. Da ist genau diese Fiktion, du gehst zurück in deiner Biografie, aha, und erlebst eine Situation aufs Neue und kannst entscheiden, studierst du Naturwissenschaften oder wirst du Architekt und dann kannst du entscheiden, nimmst du diese Frau oder bleibst du lieber alleine und so weiter. Und das Deprimierende oder das Fazit ist sozusagen, dass man die gleichen Fehler wieder begeht. Vielleicht nicht identischen Fehler, aber ähnliche Fehler, die am Ende dann dich dazu bringen, entweder du hast deine Entscheidungen zu schlecht reflektiert oder etwas in dir entscheidet an deiner Stelle.
Also man kommt auf unterschiedlichen Entscheidungswegen am Ende bei dem gleichen. Ja. Ich lese gerade 4321 von Paul Auster, das ist ja auch sozusagen so die Geschichte von 4 alternativen Leben eines selben Menschen mit gleichen Ausgangsbedingungen.
Ja.
Aber wenn dann nochmal zurückspielt zu Spul zu dem 16-jährigen Ich, wo ich die Leiter hatte, weil ich so unentschieden wirkte. Was waren da deine Hypothesen? So, wohin kann das gehen? Ich habe mich offenbar nicht für die schicken Mädchen entschieden,
weil ich mit zerrissenen Hosen aber ich erinnere noch, wie wir stundenlang bei H&M oder Zara oder sowas rumsaßen und du irgendwie dich drum gekümmert hast, wie man schick ist.
Ja, von dem Weg bin ich leider abgewogen.
Leider, ja, genau.
Nein, ich bin schick.
Du bist schick, genau. Ich wollte ja nur noch mal auf meine geliebten Hotpants mit Loch abheben. Was war jetzt die Frage? Entschuldigung.
Was an dem wie heißt das hier, Gabelung, ja. 16, 17 Jahre alt. Ja. Was waren da deine Erwartungen oder Hypothesen, wo das hingehen kann?
Also, dass du gerne schreibst, das war ja eigentlich relativ früh deutlich. Aber ich hatte auch noch immer im Hinterkopf, dass du was mit deinen gestaltenden Talenten anstellst. Und das fand ich doch toll. Da hast du ja viel schon sehr, sehr früh auch gezeigt, was dir da Spaß macht. Im Zeichnen und im Gestalten und Dürfen wir noch was über die Buchmesse sagen?
Du darfst was über die Buchmesse sagen.
Oh, herrlich. Ich liebe die Buchmesse. Warum liebe ich die Buchmesse so? Ich finde einfach, dass Frankfurt da in dieser Woche ein vollkommen anderes Gesicht hat. Da laufen Figuren durch die Stadt, die eine andere Ausstrahlung haben. Außerdem hört man in der Straßenbahn viel mehr andere Sprachen noch als sonst. Und jedem, der auf der Straße ratlos aussieht, biete ich an, ihm den Weg zu zeigen.
Oh, wie nett.
Ja, alles hat natürlich über Handke geredet und über Sascha Stanisic und über die Münklers und Eugen Ruge. Salgado hat signiert, das war alles so wie immer, fand ich. Aber eins ist mir aufgefallen und da habe ich doch gedacht, oh hoppla, ist diese viel beschworene Krise dieser Verlagsbranche doch auch auf andere Weise sichtbar geworden. Das war in Halle 3. Halle 3, das war sonst eigentlich immer so das Heiligtum der wirklichen literarischen Verlage. Und da war ich nachmittags, erstmal, ich war an einem Mittwoch da zum ersten Mal, da war es auffallend leer. Und dann merkte ich, dass so Stimmengewirr aus einem Teil der Halle zu mir drangen, an mein Ohr drangen. Und dann stellte ich fest, dass die gesamte Nordseite dieser Halle belegt war von Ständen, wurde Wein ausgeschenkt. Und das waren nicht irgendwelche Verlage, die sagten so, hier gibt es mal ein Gläschen, sondern es waren Weingüter und Fressverlage sozusagen und auch Einwegküchen, Probierküchen. Und das war am laufenden Band. Nein. Ganz, ganz schlimme Befürchtung hatte ich da.
Wirklich? Die
ja,
hast du noch?
Ich hatte noch 3 Einladungen, aber früher hatte ich immer 7 oder 6 Einladungen. Ja?
Das heißt, du musst mehr networken.
Nein, ich habe dann festgestellt, es sind einfach weniger Partys inzwischen.
Ach so, wirklich?
Robert und Fischer zum Beispiel, die ja immer fast die größten waren, feiern nicht mehr. Mhm. Aus Sparsamkeit vermute ich. Mhm. Weil es geht ja auch immer hier um Generationen, ne? Und es gab eine Veranstaltung vom Zeitmagazin, da sprach unter anderem mein guter Kollege, sehr geschätzter Kollege Matthias Kalle mit Sophie Passmann und im anschließenden Gespräch ging es von Christoph Arment mit der Tochter von Tommy Ungerer, dem Illustrator. Dieses Gespräch hätte ich gerne gehört, es war mir nicht möglich, in diesem
Petit
Royal. Meine Ohren sind hervorragend, aber die anderen Gäste waren derartig rücksichtslos, dass sie einfach quatschten. Und das fand ich sowas von unverschämt, hat mich richtig geärgert. Jedenfalls dachte ich irgendwie, kein Benehmen mehr bei den Leuten. Ne?
Ja. Beobachtest du öfter solche Gedanken bei dir, die so in dieses Klischee fallen?
Sollen wir jetzt nochmal darüber reden, dass ich mich als Müllaufsammlerin im Rosengarten betätige?
Darüber haben wir noch nicht geredet. Das finde ich aber super. Das finde ich total. Also, das ist wirklich etwas, was ich mir, glaube ich, was schon eine Vorbildfunktion in meinem Kopf entwickelt hat. Dein bürgerziviles Engagement, dass du Stolpersteine bohrst.
Ja, jetzt am 9. November ist große Putzaktion in Frankfurt.
Aber du hast es ja auch sozusagen auch erstmal auf eigene Faust angefangen, ne?
Ja.
Und dass du dich nachts hinkniest und Stolpersteine putzt, finde ich mega. Mhm. und dass du Müll sammeln gehst, finde ich auch super. Charlotte Roche macht das auch.
Ach ja?
Ja.
Wo denn?
Sie ist Müllfluencerin.
Aha, Müllfluencerin.
Ich glaube, so wird sie natürlich. In Köln, im Kreis Köln lebt sie ja, glaube ich.
Also einmal halte ich es für absolut notwendig, weil die Städte mit der zunehmenden Vermüllung der Parks und Anlagen einfach überfordert sind. Die haben nicht das Personal, um da einen Standard herzustellen, der, wie ich finde, notwendig ist. Mhm. Und dieser Garten, der direkt vor unserer Haustür liegt, den liebe ich sehr und ich möchte, dass der schön bleibt. Und
jetzt machen wir
Rapid Fire Questions.
Rapid Fire, die Rentner-Edition.
Hast du neulich gesagt, das fand ich gut, als du Stefan Ottlitz interviewt hast, hast du festgestellt, dass die deine Interviewpartner männlich sich nicht an die Regeln halten.
Das ist der Wahnsinn, ja.
Ja, und die Frauen antworten rapid und die Männer sagen
also
unrapid.
Tendenziell.
Ja.
Aber tendenziell tatsächlich.
Interessant.
Also du bist brav rapid.
Brav rapid.
Rapid genau. Fire, die Rentner-Edition. Kinder oder Enkelkinder?
Oh, ich kann doch keine Enkelkinder haben ohne Kinder.
Nein, aber wen magst du lieber?
Meine 5 Kinderenkel.
Queen Mary Kreuzfahrt ans Nordkap oder Studiosus Reise nach Wuppertal?
Wuppertal! Also ich würde nie eine Kreuzfahrt machen. Ich finde es unmöglich. Das kann man sich. Es ist wirklich out. Es ist absolut out. Das kann man nicht machen. Als ja, Nordkap. Aber auch dazu noch in eine geschützte Gegend. Meinetwegen einmal durch die Ostsee vielleicht, aber doch nicht in Nordkap.
Das ist erdig.
Ja, das würde ich wirklich nicht machen.
Gala oder Bunte?
Bunte. Ist seriöser, würde ich mal sagen. Ohne, dass ich es wirklich vergleichen kann. Ich habe aber heute gerade in der Bunten einen Bericht gelesen, dass Caroline jetzt endlich gegen Ernst August vorgeht.
Endlich.
Die Verwandtschaft mobilisiert hat, ja.
Friseur oder Maniküre?
Friseur.
Ja. Skat oder Roulette?
Roulette, natürlich. Du kennst mich, ich kann an keinem Casino vorbeigehen.
Das habe ich auch zum 18. Geburtstag bekommen.
Casino war das nicht toll in Wiesbaden?
Total.
Mit der Einführung?
Ich glaube, das war der Moment, wo ich mich auch angefangen habe zu orientieren und wo ich aus meiner tapsigen Spätpubertätsphase.
Geld spielt keine Rolle, endlich hast du es überwunden. Wir müssen mal wieder hingehen, finde ich, oder?
Ja.
Wir gehen mal wieder hin, genau.
Bauchbeine Po oder Pilates?
Pilates. Bauchbeine Po ist out.
Falten am Hals oder Falten an den Augen?
Was ich schlimmer finde, ja?
Was du lieber magst.
Was ich lieber mag?
Ja.
Falten an den Augen.
Ja.
Aber was ich möchte auch wissen, was ich am schlimmsten finde.
Falten an den Beinen.
Nee, Altersflecken auf dem Handrücken.
Altersflecken auf
dem Handrücken? Ja, scheußlich. Die finde ich wirklich, da gucke ich jeder alten Frau gucke ich auf die Hände, dann kann die geliftet sein wie sonst was. Wenn die Altersflecken auf dem Handrücken hat, weiß ich sofort Bescheid.
Hast du welche?
Ja, leider. Ja.
Das sehe ich nicht, das ist ein Fleck.
Ja, ich habe auch ein Fleck. Das Licht ist so schlecht.
Okay. Schlechte Knie oder schlechte Augen?
Was ich schlimmer finde?
Lieber magst.
Was ich lieber mag?
Ja.
Oh, schlechte Augen ist schon großer Mist.
Mhm.
Ja.
Liften oder Botox?
Habe ich leider mit beidem keine Erfahrung. Also ich glaube, es ist beides unnütz. Ja. Ich brauche es nicht und ich glaube, es hilft auch nicht.
Letzte Frage, nicht keine Rentnerfrage, aber gendern in der Zeitung, ja oder nein?
Nein.
Geil, jetzt haben wir, das ist nämlich unsere Gesprächsbasis fürs nächste Gespräch. Darüber reden wir
das nächste Mal. Ja, sofort. Tolles Thema.
Okay.
Gendern in der Zeit, nein.
Danke, Mima.
Ja.
Das war Mima. Das nächste Thema ist gesetzt mit der letzten Frage. Danke fürs Zuhören. Schickt mir gerne Themen, die ich mit Mima besprechen soll, an pia@opinory.com. Und wie erwähnt, wenn ihr mit Mima und mir ein paar anderen Hörern Abendessen möchtet, schreibt mir an pia@opinory.com, betreff Abendbrot mit Mima. Hacks aus New York, wo ich gerade rumhänge. Danke, danke, danke und ciao, ciao, ciao.